Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Heute mal ganz speziell, finde ich auch besonders gut, freut mich sehr, weil immer viele interessante Leute interviewt werden und heute bleiben wir mal auch interessant in den Scientists for Future Leipzig und zwar mit Dr. Christoph Gerhards. Hi Christoph.
Hallo Dominik.
Also erstmal so zu dir und das Interview selber findet jetzt tatsächlich nicht statt, weil du bei Scientists for Leipzig bist, sondern auch auf der Bundesebene was machst, kommen wir gleich dazu. Du selber bist Physiker, bist Berater für erneuerbare Energien und Energieeffizienz, hast als Schwerpunkt Photovoltaik, jetzt mal so ganz grob gesagt, gibt es sowas zu ergänzen, zu verfeinern?
Ja, zusätzlich zu meiner Arbeit eben in einem Ingenieurbüro bin ich in einem Forschungsprojekt, wo wir uns um Negativemissionen kümmern.
Und das ist bei Scientists for Future Bundesebene, richtig? Oder ist das nochmal
wechselwirkend? Also das Projekt selber, in dem ich arbeite, das ist nicht über die Scientists for Future, aber, und das war ja auch der Anlass, wir haben von den Scientists for Future eben ein Paper rausgebracht mit anderen Scientists for Future zum Thema Negativemissionen.
Genau, dass wir erstmal alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Wie definieren sich Negativemissionen und vielleicht noch dazu gefragt, was man vielleicht gerne vom Bauchgefühl damit reinrechnen würde, gehört auch nicht dazu?
Naja, also mit Negativemissionen meint man häufig die Entnahme von insbesondere CO2 aus der Atmosphäre. Und dann ist ja wichtig, dass man wirklich CO2 aus der Atmosphäre entnimmt und dann dauerhaft speichert, was eben zum Beispiel nicht der Fall ist bei der CCS-Technologie, die vor einigen Jahren noch sehr intensiv diskutiert wurde, dass man nämlich das Kohlendioxid aus fossilen Kraftwerken abscheidet und dann einlagert. Weil dann habe ich ja der Atmosphäre kein CO2 entnommen, sondern nur dafür gesorgt, dass weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt.
Also quasi wäre das ein Nullsummenspiel, ich hole das aus der Erde, im Idealfall tue ich genau so viel wieder in die Erde rein, habe aber atmosphärisch eben nichts gewonnen und
genau.
Negativemission heißt, ich gewinne atmosphärisch.
Und genau, also halt Negativemission heißt wirklich, dass ich CO2 aus der Atmosphäre nehme und dadurch der CO2-Level in der Atmosphäre wirklich sinkt.
Ich würde später nochmal ins Detail drauf kommen, aber schon mal so vorneweg. Es heißt ja immer, wir haben noch dieses und jenes CO2-Budget. Wenn wir noch ein Budget haben, was wir ausstoßen dürfen, sind dann Negativemissionen überhaupt schon notwendig?
Ja, das mit dem Budget ist immer eine schwierige Frage, was da alles berechnet wird. Zum Beispiel ist häufig der Effekt der Aerosole in den Berechnungsmodellen nicht gut abgebildet. Und dann ist es auch noch so, dass wir dieses Budget von vielleicht ein paar hundert Gigatonnen ja nicht einhalten werden. Also auch alle Modellrechnungen heute gehen davon aus, dass wir einige hundert Gigatonnen CO2 in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wieder entfernen, die wir in den nächsten Jahrzehnten zu viel ausstoßen.
Ach, das ist in den Budgets schon drin quasi.
Na, es ist eben nicht in den Budgets drin, aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein Budget von 300 Gigatonnen CO2 annehmen für eine gewisse Wahrscheinlichkeit, 1,5 Grad zu erreichen. Wir werden aber noch mindestens 600 ausstoßen, dann heißt das, dass wir mindestens noch 300 wieder entnehmen müssen und das ist heute schon einmal fest eingeplant. Also in allen Modellrechnungen kann man sehen, dass für die zweite Hälfte des Jahrhunderts Negativemissionen eingeplant sind. Übrigens ist es auch im deutschen Klimaschutzgesetz schon so formuliert, dass wir ab 2045 in Deutschland Negativemissionen brauchen, Insbesondere halt, um die Emissionen zu kompensieren, die wir nicht verhindern können. Zum Beispiel aus der Zementproduktion.
Klingt ja letztlich wieder so, als würden wir das Problem nach hinten verlagern und sagen, okay, wir stoßen jetzt noch aus und wir werden ja dann die Technik haben und dann machen das schon unsere Kinder, lösen das Problem.
Zum Teil ist es so, aber natürlich ist nur, weil wir eine Möglichkeit haben, CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen, das natürlich kein Grund ist, jetzt irgendwie in der Ambition nachzulassen, die Emissionen schnell zu reduzieren. Ich glaube, Eckhard von Hirschhausen hat das mal so anschaulich gesagt, wir kacken ja auch nicht in unser eigenes Wohnzimmer, nur weil wir wissen, wie wir die Scheiße wieder wegmachen.
In dem Fall hoffen zu wissen. kommen wir mal zu dem Paper erstmal an sich. Kannst du mal einen kurzen Überblick geben, wer sind die Autoren? Und auch so, falls wir es jetzt nicht eh schon behandelt haben, so einen kurzen Überblick, mit was, welchen Aspekten sich das Paper beschäftigt.
Ja, also das sind insgesamt 7 Autorinnen und Autoren. Der Erstautor, der die ganze Koordinationsarbeit auch gemacht hat, ist der Sven Lino. Dann noch dabei ist Jelle Birmer, Thomas Hickler, Claudia Kammann, Felix Reichelt und Jürgen Schäffran. Das sind überwiegend Menschen, die sich mit Negativemissionen beschäftigen, aber auch mit sozialen Fragen dazu. Und wir behandeln in dem Paper zuerst mal eine Übersicht, was es alles gibt als Negativemissionen. Und dann, wie viel CO2 wir wieder aus der Atmosphäre entnehmen müssen und auch welche Technologien dafür in Frage kommen und was Kriterien sind, an denen wir beurteilen können, welche Technologie geeignet ist oder vielleicht auch nicht so gut geeignet ist.
Was gibt es denn da alles außer meinetwegen jetzt Wälder, Moore und diese eine Anlage in Norwegen oder wo sie steht?
Ja, also es gibt einen ganzen Strauß von Technologien und du hast es gerade schon angesprochen. Viele Technologien beziehen sich auf die CO2-Entfernung an Land. Das ist also sowas wie Aufforstung oder Moore wieder vernässern. Und dann gibt es auch nochmal die Möglichkeit, CO2 auf dem Meer zu entnehmen, also in Form von, dass man sogenannte blaue Biomasse entzieht, die vorher CO2 gebunden hat, also Algen oder alles, was so auf dem Meer wächst, oder zum Beispiel auch Gestein, was CO2 aufnimmt, ins Meer streut, was dann da CO2 bindet.
Okay, und hier steht es auch, also chemische Prozesse in der Regel sind das biochemische Prozesse. Es kommt in Kontakt mit CO2, bleiben wir mal beim CO2, wird es natürlich auch für Methan und so weiter geben, aber und dadurch hat man eine Reaktion und eine Bindung letztlich.
Genau, also die einen sind die Prozesse, die chemisch CO2 binden. Das ist zum Beispiel, wenn ich Gesteinsmehl aus Basalt fein mahle, dann verwittert dieses Gesteinsmehl und bindet CO2 und zwar dauerhaft. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass es diese dauerhaft chemische Bindung gibt. Ja. Bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Aufforstung, ist es so, da wird das CO2 aus der Luft genommen und erstmal in Biomasse gebunden.
Und ob das jetzt zählt das dann schon als dauerhaft, weil so ein Baum hat ja meinetwegen hat eine gewisse Lebensdauer, aber bei einem Stein würde ich jetzt mal sagen, okay, das bleibt ja so lange drin, bis ich es von außen aufbreche, mit Hitze oder wie auch immer. Bei einem Baum passiert es ja von selber wieder, dass der verrotten wird.
Ja, also halt bei dem Stein ist es so, dass es nicht gasförmig im Stein gebunden ist, sondern wirklich damit reagiert. Es bildet sich also ein Carbonat und das ist wirklich auf geologischen Zeiträumen chemisch gebunden, kommt da auch nicht wieder raus, das ist so richtig weg. Ja, und wie du auch schon sagst, beim Baum ist es komplizierter. Da ist das CO2 nur so lange gebunden, wie es den Baum oder den Wald tatsächlich gibt. Und wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen der Wald abbrennt, wird das CO2 wieder freigesetzt.
Ja, zum Beispiel aus Gründen des Klimawandels.
Und genau das ist das große Problem auch mit so CO2-Zertifikaten, die gehandelt werden für Aufforstungsprojekte. Ja, da wird einfach nicht auf den Zeiträumen, die wir ja brauchen, garantiert, dass dieser Wald auch bestehen bleibt und das CO2 eben nicht wieder zurück in die Atmosphäre kommt. Und ähnlich ist es bei Mooren. Wenn wir jetzt Moore wieder vernässen, ist das erstmal gut und wichtig. Trotzdem, wer gibt uns die Garantie, dass dieses Moor für die nächsten paar hundert Jahre auch wieder erhalten bleibt?
Das heißt, da sind durchaus auch so Ping-Pong-Effekte möglich, wie, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, ich forste einen Wald auf, der brennt ab und brennt den nächsten Nachbarwald gleich noch mit runter. Oder ich habe jetzt kurzfristig in Mooren viel gebunden und der Klimawandel sorgt für Hitze, sorgt für ein rapides Austrocknen dieser Moore, die dann wieder einen ziemlichen Schub ergeben. Also das sind Gefahren, die dann damit zusammenhängen? Oder?
Ja, es sind Gefahren, wobei man auf der anderen Seite natürlich auch sehen muss, dass es einen Zusatznutzen gibt, wenn ich jetzt Moore wieder vernässe, dann nutzt es auch der Biodiversität. Wenn ich Wälder aufforste, dann ist es fürs lokale Klima und für die Biodiversität gut. Und wie wir alle wissen, gibt es neben der Klimakrise noch die Biodiversitätskrise. Und insofern ist es auch gut, wenn wir Methoden haben, die die zwei großen Krisen, die wir auf der Welt haben, erstmal adressieren. Und selbst wenn wir vielleicht dann nicht garantieren können, ob ein Wald etliche hundert Jahre hält, ist es trotzdem sinnvoll, einen anzupflanzen.
Zumal wir auch nicht wissen, ob ein technisches Gerät so lange hält. Das ist ja auch wartungsintensiv vielleicht oder was auch immer. Bleiben wir nochmal kurz bei den biologischen Aspekten. Also letztlich, also kann man es ein bisschen verkürzt so sagen, wir hatten mal genau dieses biologische System, das dafür sorgt, für dieses Gleichgewicht, haben es in eine arge Schieflage gebracht und müssen es letztlich jetzt wieder rejustieren.
Ja, wobei eben das Rejustieren nicht über rein die biologische Maßnahmen mehr geht. Dafür sind wir halt schon viel zu weit drüber. Also wir können nicht alle Fläche, die potenziell in Frage kommt, jetzt mit Wäldern zu pflanzen, weil wir brauchen ja auch noch Fläche, um Nahrungsmittel anzubauen.
Und die Landfläche würde auch gar nicht ausreichen, ne?
Mit Wäldern. Die Landfläche würde insgesamt nicht ausreichend. Es ist halt immer ein bisschen die Frage, welche Landfläche man genau betrachtet. Es gibt zum Beispiel auch die Idee, dass man Wälder anpflanzt, Gebieten, wo sie normalerweise nicht wachsen würden, und eben über Bewässerung aus Meerwasserentsalzung dafür sorgt, dass da hinreichend viel Wasser ist, dass da etwas wachsen kann. Und wenn ich natürlich ständig über Meerwasserentwalzung dafür sorge, dass der Wald genug Wasser hat, dann hat der auch eine Chance, dauerhaft stehen zu bleiben. Und wenn er mal richtig, richtig groß ist, und das sieht man ja so zum Beispiel am Amazonas, irgendwann macht der Wald dann auch sein eigenes Wetter. Aber ich muss natürlich erstmal sehr viel Energie in die Entsalzung und Bewässerung stecken. Aber ich hätte halt den Vorteil, dass ich keinen Flächenkonflikt habe mit einer Fläche, die für was anderes auch genutzt wurde, wo man auf die Bewässerung über Regenwasser angewiesen ist.
Oder einfach die Entfernung zum Ozean, was ja bei Meerwasserentsalzung wahrscheinlich ein Faktor ist. Überwindbar, aber...
Ja, ist dann immer die Frage, wie groß das sein will. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte die ganze Sahara bewaldern, dann ist es sicherlich extrem ambitioniert.
Definitiv. kommen wir mal zu den technischen Aspekten, also den technischen Möglichkeiten. Also du hast ja schon gesagt, irgendwie, wir können es auf einem rein biologischen Weg gar nicht mehr lösen. Das heißt, wir brauchen die technischen Möglichkeiten, um jetzt mal eine kurze Brücke zu schlagen. Windenergie, Solarenergie sind ja auch technische Möglichkeiten. Ist ja nicht nur ein Notnagel, das ist ja eine schöne Sache, erstmal technische Lösungen haben zu können, die eine lebenswertere Welt, die vielleicht nicht garantieren, aber zumindest in so eine Richtung arbeiten. Gibt es da eine Unterscheidung, also vielleicht eine grobskalige Unterscheidung, welche Sorten von Techniken da angewendet werden können?
Ja, also die meisten denken halt, wenn man über jetzt technische Möglichkeiten redet, an CO2-Filteranlagen, also sogenanntes Direct Air Capturing. Da filtere ich wirklich das CO2 aus der Luft. Dafür brauche ich eine gewisse Menge Energie, die natürlich aus erneuerbaren Quellen stammen muss. Und ich muss dann anschließend wiederum schauen, wenn ich das CO2 einmal habe, was mache ich mit dem CO2? Das muss ich natürlich so lagern, dass es nicht wieder herauskommt. Und du hattest das am Anfang schon mal angedeutet. Es gibt dieses Projekt in Island, Carbfix. Da wird eben das CO2 aus der Atmosphäre genommen. Als Energie benutzt man da die Geothermie, die ja in Island üppig vorhanden ist. Und dann wird das CO2 in das vulkanische Gestein geleitet. Und da passiert genau das, was auch an Land passiert eben. Das CO2 mineralisiert, wird also wirklich dauerhaft geologisch gebunden. Und damit habe ich quasi ein Idealzustand, weil ich habe etwas, was ich skalieren kann und zusätzlich sehr sicher das CO2 lagern kann. Jetzt ist nur noch die Frage, eben kann ich das von der Technik und den Lagerstätten wirklich so skalieren, dass wir den Bedarf an CO2-Entnahme auch wirklich damit decken können.
Ja, kann ich das? Ist das also technisch in der Theorie, in der Science Fiction vielleicht machbar, aber ist es realistisch?
Also eben rein technisch bin ich überzeugt, dass es geht. Also ich bin nicht der Geologie-Experte. Ich kann jetzt nicht die Lagerstätten beurteilen, aber selbst wenn das CO2 nicht mineralisiert, was ja jetzt wieder so in Gespräch ist, Lagerstätten unter der Nordsee oder vielleicht auch Ostsee, da würde das CO2 ja in Poren von Sandstein gelagert. Auch da sagen viele Geologen, das ist hinreichend sicher. Ja, und wenn ich vielleicht eine Leckagerate habe von 1% oder so, dann ist das erstmal für unser akutes Problem auch gut. Und was diese Anlagen angeht, die kann ich quasi beliebig skalieren. Da haben wir im Wesentlichen als Randbedingung den Energieaufwand, den ich aus erneuerbaren Quellen decken muss. Also das wird ein paar Prozent des weltweiten Energiebedarfs dann decken. Und dann haben wir Ressourcenfragen, wo mir jedenfalls im Moment nicht bekannt ist, dass wir da harte Limits haben an irgendwelchen Ressourcen, die wir benötigen und die wir nicht ausreichend haben. Vorausgesetzt natürlich immer, dass wir wichtige Ressourcen eben mehrmals verwenden und die Kreislaufwirtschaft etablieren.
Oder halt eben auch sagt, genau, sagt, dass halt Sachen auch irgendwie präferiert werden. Man braucht vielleicht eine Ressource nicht unbedingt für das nächste Vergnügungspark, sondern dann halt eben für Wichtigeres. Von welcher Skalierung reden wir da? Also jetzt vielleicht mal ein bisschen verglichen mit heutigen Wirtschaftszweigen. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt diese Technologie, haben sie so weit skaliert, dass sie diese Relevanz hat, die wir wollen. Also dass es tatsächlich genügend CO2 entnimmt. Wie groß ist das?
Was ist das? Also da müssen wir vorher darüber reden, wie viel CO2 müssen wir insgesamt entnehmen. Und das hängt halt zum einen davon ab, wie viel CO2 wir noch ausstoßen werden und zum anderen, wo wir anschließend wieder hinwollen. Und wenn wir mal sagen, das, wo wir wieder hinwollen, ist das, was man so gemeinhin als planetare Grenze bezeichnet. Das ist ungefähr ein CO2-Gehalt von 350 ppm, was wir ja schon längst überschritten haben. Und wenn wir halt auf 350 ppm wieder runter wollen, dann müssen wir vielleicht irgendwas in der Größenordnung von 1500 Gigatonnen CO2 wieder aus der Atmosphäre entnehmen. Und um das irgendwie bewerkstelligen zu können, in den nächsten 100 Jahren werden wir Jahre haben, wo wir so um die 30 Gigatonnen CO2 aus der Atmosphäre entnehmen müssen. Und das ist fast so viel, wie wir heute emittieren. Also die Industrie, die das leistet, die diese CO2 aus der Atmosphäre nimmt, wird die Größe haben wie die, die es heute in die Atmosphäre bringt. Also die heutige Öl- und Gasindustrie. Das heißt, es wird ein riesiger Geschäftszweig. Und jetzt kommen wir eben zu der anderen ganz kritischen Frage, was letztendlich auch eine Ressource ist. Das ist die Frage, wie soll das finanziert werden?
Und natürlich, wer soll es umsetzen? Weil ein riesiger Geschäftszweig braucht natürlich viele Arbeitskräfte. Also kann er durchaus eine sehr, sehr gute Richtung sein. Aber du hast ja gesagt, es sind auch Sozialwissenschaftler im Paper beteiligt, die sich wahrscheinlich auf solche Sachen dann gestürzt haben. Wo stehen wir da? Also wie ist das? Ist das auch realistisch? Jetzt lassen wir mal irgendwelche Verwerfungen, mit denen wir nicht rechnen können, außen vor. Also wenn es gut läuft, so gesagt.
Also es gibt da nicht die richtig zündende Idee, wie man jetzt das finanzieren kann. Und es ist irgendwie klar, dass es eine weltweite Aufgabe ist. Wir reden insgesamt vom Finanzierungsbedarf von einer Größenordnung der heutigen Militärausgaben weltweit. Also um die 2 Billionen Euro. Und das ist auf der einen Seite eine gute Nachricht, weil man sagt, ja, wenn es der Menschheit wirklich wichtig ist für eine Bedrohung, die sie als existenziell empfindet, ist die Menschheit offenbar bereit, so viel Geld auszugeben. Auf der anderen Seite ist aber vielleicht die gefühlte Bedrohung durch einen Krieg zumindest heute noch sehr viel stärker als die gefühlte Bedrohung durch die Klimakrise. Und somit ist fraglich, ob die Menschheit halt insgesamt sich entschließt, tatsächlich diese Größenordnung von Geld auszugeben, um uns halt wieder auf ein Level zu bringen, was der planetaren Grenze entspricht und einigermaßen sicher ist.
Hat sich da die fossile Industrie auch schon positioniert in dem Bereich? Weil einerseits, also ich meine, mit Schuldzuweisungen kommt man natürlich jetzt auch nicht letztlich nicht weiter. Einerseits wäre das natürlich zumindest ein Gewinn, wenn die sagen, okay, wir stellen jetzt genau dahin um. Es wäre ein Riesenverlust, wenn sie sagen, wir sehen das als Gefahr und bekämpfen das. Also da sind ja viele Szenarien möglich. Gibt es da schon Tendenzen?
Also mir ist da jetzt nichts bekannt, dass es da ja konkrete Tendenzen gibt. Allgemein sehen wir natürlich immer noch, dass die fossile Industrie erstmal verhindert, dass wir die Emissionen senken. Und solange wir in dem Industriezweig noch darum kämpfen, überhaupt erstmal die Emissionen abzusenken, brauchen wir zumindest gefühlt von CO2-Entnahme mit denen noch nicht zu reden. Auf der anderen Seite ist so, wenn wir diese Skalierung hinkriegen wollen, dass wir also in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 20, 30 Gigatonnen CO2 überhaupt entnehmen können, müssen wir jetzt mit großen Pilotprojekten anfangen, um diese Technologie halt so weit zu bringen, dass sie die nötige Reife hat und auch die Produktionskapazitäten da sind, all diese Maschinen zu produzieren, die wir da brauchen. Wir haben es da zum Beispiel in der Solarindustrie gesehen. Wir haben da fantastische Wachstumsraten von teilweise 20-50% im Jahr. Und immer noch ist es aber ein relativ kleiner Anteil an der weltweiten Energieversorgung.
Du hattest gemeint, dass wir die 1,5 Grad erreichen bis zum Ende des Jahres. Also erreichen heißt ja wahrscheinlich nicht von unten her, sondern von oben her kommend. Von der Vorstellung wäre das jetzt quasi also mit Negativemissionen und natürlich auch der Reduzierung bis Beendigung von Ausstoß von Emissionen werden wir eine Kurve erreichen, die 1,5 Grad überschreitet. Das ist ja da sicher, ist sich ja auch jeder letztlich einig, dass das nicht mehr zu verhindern ist, um dann wieder zurückzukommen auf die 1,5 Grad. Wie groß ist das Risiko, dass, ich meine auch diese was ich 1,6, 1,7 Grad zum Beispiel machen ja was mit dem Planeten, Albedo, Eisschmelze und so weiter und so fort. Wie groß ist die Gefahr, dass wir trotz einem sinnvollen Versuchs dann gar nicht mehr zurückkommen, weil Kippelemente, Kippkaskaden da einfach einen Strich durch die Rechnung machen?
Na, das hängt halt sehr davon ab, wann genau diese Kipppunkte ausgelöst werden und vor allen Dingen auch, wie schnell sie dann ausgelöst werden. Ne? Und dann gibt es ja die natürlichen Kipppunkte, also zum Beispiel die Frage, ja, schmilzt das Grönlandeis, wo ja durchaus schon Menschen der Meinung sind, diesen Kipppunkt haben wir überschritten. Ja, jetzt geht es nur darum, wie lange dauert es denn, bis es abgeschmolzen ist. Und durch ja Kipppunkte, die jetzt die Natur betreffen, würde sich teilweise der Bedarf der CO2-Entnahme halt erheblich erhöhen, wenn zum Beispiel jetzt das ganze Permafrost auftauen würde. Ja. Auf der anderen Seite haben wir aber halt die ganze soziale Frage, wenn wir jetzt mal so bei 1,7 Grad Erderhitzung angekommen sind, wie stabil sind denn dann die Gesellschaften in der Welt? Sind denn die dann tatsächlich noch in der Lage, sowas zu beschließen, dass wir jetzt als Weltgemeinschaft auf die CO2-Entnahme einen wichtigen Fokus legen und bereit sind, global da ein Finanzierungssystem aufzusetzen? Oder gibt es eben so einen Club der Willigen, die eben sagen, ja, wir fangen jetzt einfach mal an, weil wir sehen, dass es halt wichtig zur Sicherung von letztendlich auch unserem Wohlstand. Und insofern wäre es ja auch nur fair, wenn die reichen Staaten, die schließlich die meisten Emissionen verursacht haben, auch anfangen, ihren Müll im Sinne von CO2 in der Atmosphäre halt mal aufzuräumen.
Ja, Stichwort Klimakanzler oder selbsternannter Klimakanzler, die Grünen in der Regierung. Wie ist denn da bei uns die Tendenz? Also wird da was gemacht in die Richtung? Sei es erstmal Vorbereitung, sei es schon in die Umsetzung gehend? Also ist das ein Thema in der Bundesregierung?
Also Negativemissionen insgesamt ist schon ein Thema, aber es ist eben noch mit einem Fokus darauf, die unvermeidbaren Emissionen zu kompensieren. Ja, und es ist kein Thema für so ein wirklich sehr, sehr große Skalierung, um wieder zurück zur planetaren Grenze zu kommen. Ja. Also das ist selbst vielen Wissenschaftlerinnen zu ambitioniert. Da wird noch nicht sehr viel drüber geredet, obwohl halt, wenn man sich das nüchtern anschaut, 1,5 Grad ist ja kein sicheres Ziel. Und wenn wir halt die Chance hätten, wieder auf deutlich unter 1,5 zu kommen, eben durch CO2-Entnahme, dann finde ich das durchaus sinnvoll, sich mit dieser Fragestellung mal zu befassen. Würde das denn zunächst mal technisch gehen? Und wenn wir zum Schluss kommen, das geht technisch, dann sollten wir uns fragen, ja, was brauchen wir denn noch, um dahin zu gehen? Weil wenn wir wieder dahin kommen können, dann setzt es ja vielleicht nochmal einen anderen Raum für eine Diskussion an Zielen, wo wir denn hin müssen.
Um es jetzt mal ein bisschen pragmatisch zu machen, also es ist natürlich eine lang skalierte Geschichte. Also es ist nicht so, dass wir jetzt im Jahr 2025 diese Industrie stehen haben und dann im Jahr 2030 wieder alles entnommen haben. Wir reden hier von längeren Zeiträumen. Aber die wollen ja auch vorbereitet sein, sowohl technisch, gesellschaftlich, politisch und so weiter und so fort. Wenn man es jetzt ernst meint, was wären dann so die nächsten Schritte?
Also die nächsten Schritte sind zum einen große Demonstrationsobjekte für jetzt die technischen Verfahren. Ne? Dass wir also halt große Projekte aufbauen, wirklich im also für heutige Zustände erstmal große Projekte im Megatonnen-Maßstab CO2 entnehmen.
Ja. Zum Vergleich nochmal in Island, welche Größe war das?
Da sind wir jetzt bei eher so paar tausend Tonnen, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, es sind 4.000 bis 10.000 Tonnen im Jahr, die das Projekt da im Moment macht. Gut. Und ansonsten kann man aber natürlich auch sagen, es ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, all die Maßnahmen zu ergreifen, die eben Zusatznutzen bringen, wie Moore vernässen, Wälder anpflanzen. Also insbesondere bei Wäldern ist es ja auch so, damit da wirklich eine CO2-Entnahme wirksam ist, braucht der Wald ja auch sehr lang zu wachsen. Da gehen irgendwie 30, 40 Jahre ins Land, und wenn ich eben für eine Zeitschiene von 40 Jahren substanzielle Effekte haben will, dann muss ich den Baum jetzt pflanzen. Und ja, bei den anderen Methoden muss man dann halt schauen. Es gab ja auch eine Publikation hier aus der Helmholtz-Gesellschaft, was kann man in Deutschland machen? Und da kam insbesondere halt raus solche Verfahren wie die beschleunigte Verwitterung oder aber auch der Einsatz von Pflanzenkohle. Das ist durchaus sinnvoll. Nur rein dadurch werden wir halt nicht auf die Skalierung kommen, die wir bis zum Ende des Jahrhunderts brauchen werden.
Na gut, aber das ist ja ein Klassiker mittlerweile in Klimawandel, Biodiversitätskrise, dass wir nicht diese einen Hebel haben, das machen wir und dann ist alles gelöst. Also E-Autos allein sind ein Witz, das bringt ja gar nichts, wenn wir nicht zum Beispiel dahinter die Energieerzeugung umstellen und so weiter und so fort.
Genau, ne? Und vor allen Dingen bei den Autos ja weniger Autos ist das, da genauso der Schlüssel, so wie es halt bei den Negativemissionen ist. Ja, wir brauchen einfach weniger Emissionen und nicht nur die Negativemissionen. Ja? Und im Moment, weil du auch gerade mal fragtest, ist es in Diskussion. Das kam ja zum Beispiel in Diskussion, die CO2-Speicherung nach dem Besuch vom Minister Habeck in Norwegen, wo es halt eben dann darum ging, CO2, was bei der Erzeugung von Wasserstoff wurde, auch wenn man Wasserstoff aus Erdgas halt herstellt, sogenannten blauen Wasserstoff. Ne? Da würden wir ja auch einen Bedarf haben an CO2-Speicherung, aber eben wir haben keine Negativemissionen, weil es eben ein CO2 aus einer fossilen Quelle ist. Hm. Ja. Aber das Thema kommt halt dadurch auch wieder etwas mehr in die Diskussion.
Du hattest vorhin nochmal die Kreislaufwirtschaft erwähnt. Vielleicht flapsig gefragt, ist dieses Ziel, also Negativemissionen kombiniert auch mit Emissionsreduktion, so weit wie wir es wirklich brauchen, mit einem, einfach gesagt, grünen Kapitalismus überhaupt schaffbar? Oder muss man da anders denken, auch wirtschaftlich?
Ja, das mit dem Kapitalismus ist natürlich immer eine schwierige Frage. Wenn ich es mir aussuchen würde, dann würde ich natürlich sagen, lass uns das anders machen. Aber halt das System zu ändern, ist halt auch eine schwierige Aufgabe. Und jetzt davon auszugehen, dass plötzlich alle bereit wären, an das Allgemeinwohl zu denken bei ihrem Wirtschaften oder aber auch weniger konsumieren, wäre sicherlich hilfreich, entspricht aber nicht dem, was wir im großen Maßstab in den letzten Jahren gesehen haben. Vielleicht gelingt es uns ja eben auf einer Zeitschiene von einigen Jahrzehnten, aber ich glaube, es ist nicht das, was in der Zeitschiene von so dem nächsten Jahrzehnt gelegen wird, so die Weltwirtschaft umzustellen. Ja? Also hilfreich wäre das ohne Frage. Ja? Schwierig zu sagen, was realistisch ist. Ja? Das traue ich mir kaum zu, weil ich da halt für die sozialen Faktoren nicht der Experte bin. Von all dem, was ich halt bisher gelernt habe über die Technologie, würde ich halt eher sagen, rein technologisch glaube ich, dass es machbar und vom Kosten- und Energieaufwand auch finanzierbar. Also wir sind bei CO2-Entfernungskosten nach einer gewissen Lernrate dann von 50 bis 100 Euro die Tonne. Also das ist ein Volumen, was aus meiner Sicht durchaus so gering ist, dass man es eben finanzieren könnte, wenn denn der Wille da wäre. Ja, aber du merkst, da ist viel Konjunktiv dabei.
Genau, da kommt ja wieder der Kapitalismus oder sagen wir mal das Gewinnstreben ins Spiel, weil das ist ja letztlich rein auf der wirtschaftlichen Ebene, ist es ja eine reine Ausgabe, die mir keine Einnahmen erzeugt.
Also ich könnte ja, natürlich auf sagen, der ersten Schiene, auf der ersten Schiene sieht es natürlich so aus, auf der anderen Seite ist aber, wenn wir das nicht machen und große Teile der Weltwirtschaft kollabieren, dann habe ich als Wirtschaftsunternehmen, was weltweit agiert oder vielleicht auch als Milliardär, auch nichts mehr davon.
Ja, das erklär mal
den. Wenn mein Bestreben ist, hier noch etliche Jahrzehnte Business zu machen, sollte ich ein Interesse daran haben, dass es eben auch noch ein funktionierendes Wirtschafts- und Sozialsystem auf der Welt gibt, dass ich dann überhaupt Leute habe, die mir meine Produkte abkaufen wollen.
Ja.
Aber diese Einsicht sehe ich zumindest nicht abgebildet in dem, wie große Konzerne heute handeln. Ja? Vielleicht in dem, wie manche reden, aber im Handeln sieht man es doch viel zu wenig.
Naja gut, das ist natürlich oftmals kurzfristiges Greenwashing und dann verkauft man halt, naja gut, das ist ein anderes großes Thema. Ja Christoph, von meinen Fragen her, wäre es das jetzt zuerst mal, also ich als absoluter Nicht-Experte in dem Thema, vielleicht habe ich irgendwas Wichtiges übersehen, vielleicht magst du jemanden grüßen, keine Ahnung, aber ich würde dir jetzt einfach noch so den freien Slot überlassen.
Mhm. Ja. Also ich glaube, wir haben die allerwichtigsten Sachen halt durchaus durch. Insofern das Fazit ist halt aus meiner Sicht wirklich, wir haben da eine Chance, die, finde ich, sollten wir uns auf jeden Fall näher anschauen, aber eben, es ist nicht so die Lösung, die wir machen können und uns jetzt so die Füße hochlegen, sondern es ist immer noch eine sehr, sehr große Anstrengung und absolut keine Entschuldigung, nicht mit großer Energie die Emissionen runterzubringen.
Alles klar, Christoph, dann hoffen wir, dass wir da noch in eine Richtung kommen und ich danke dir fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.